Einen wunderbaren Mittwochnachmittag zusammen. Was für eine Uhrzeit es bei euch auch immer sein mag und was für ein Tag, höchstwahrscheinlich nicht Mittwochnachmittag, egal. Herzlich willkommen zu Episode 15 von Far Away. Ja, ich sitze wie üblich. Ah, ich muss mich natürlich vorstellen, weil ja niemand weiß, wer ich bin oder weil ich mir das so angewöhnt habe. Ich bin Julian. Ich sitze im 12. Stock des McAllister Tower in San Francisco. Und begehe diese Podcast-Einladung jede Woche, um ja, damit zu beginnen, von meinen Erlebnissen im LLM-Studium an der UC Hastings zu berichten. Ich dachte, nach 15 Folgen kann man jetzt auch mal wieder erwähnen, worum es hier eigentlich geht. Das habe ich jetzt hiermit getan. Das heißt, jetzt können sich dann auch sämtliche Menschen, die etwas völlig anderes von diesem Podcast erwartet haben, können sich jetzt entfernen. Dann können auch gerne da bleiben, aber ich habe ja Statistiken. Ich gehe davon aus, dass ohnehin die meisten Menschen, die das hier hören, das sehr gezielt ansteuern. Nun ja, das soll es an Einleitung auch gewesen sein. Es ist relativ viel passiert diese Woche und da ich ja bekannt dafür bin, meine eigene Zeitvorgabe 30 bis 40 Minuten striktestmöglich einzuhalten, ja, fangen wir am besten ganz schnell mal an mit der Woche. Ja, das Schöne an diesem Medium ist ja, man kann sagen so, jetzt ganz, ganz schnell machen wir das und das und dann zwischendurch einfach mal Mittagessen. Das habe ich gerade getan, da ja auch einige wenige Menschen, jemand Sorge um mein Essverhalten äußerte, ich habe einen Salat gegessen. Ja, also kein Grund zur Sorge. Ich esse nicht nur das, wovon ich hier rede, aber das sind ja natürlich auch so ein bisschen die spezielleren Erlebnisse, die ich hier erwähne, wenn es um Essen geht. Insofern, ja. Also, der Donnerstag, der hat begonnen, wie angekündigt letzte Woche, mit dem MPRE, also meinem ersten offiziellen staatlichen Examen in den USA, wobei es nicht so richtig staatlich ist, denn ja, die National, was auch immer, Bar Examiner Convention, das ist halt auch eine private Vereinigung. Also im Prinzip sind Anwältinnen hier sehr selbst organisiert auch. Dementsprechend, ja, habe ich mich da morgens in so einem Testcenter eingefunden und mich dort angemeldet und bin dann an eine Station verwiesen worden. Ja, ist alles sehr spannend, ich weiß. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie die theoretische Führerscheinprüfung vom Ablauf her, würde ich sagen. Vom Schwierigkeitsgrad her vielleicht auch. Also so ein paar Fragen sind ein bisschen tricky, aber vieles ist halt auch, ja, es schließt sich halt auch, wenn man es sich einfach genau durchliest. Ich war nach der Hälfte der gegebenen Zeit dann auch fertig, also nach einer Stunde von zwei, die ich zur Verfügung gehabt hätte. Es war ein bisschen langsamer als in meinen Übungsdurchgängen, aber ja, immer noch locker schnell genug. Ja, und ich sag mal, ich habe ein ganz gutes Gefühl. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich das gut genug bestanden habe. Und das ist ja am Ende auch alles, worum es da geht. Dementsprechend war ich dann auch rechtzeitig zurück für meine Constitutional Law Klasse. Ein bisschen verwirrt nach wie vor, denn auch ein relativ einfaches Examen ist ja immer noch ein Examen. Aber ja, dennoch anwesend. Und wir haben ein bisschen über die Contracts Clause gesprochen. Die Contracts Clause ist die Regelung, dass der Kongress keine Gesetze beschließen darf oder nur eingeschränkt Gesetze beschließen darf, die in bestehende Vertragsverhältnisse eingreifen. Also beispielsweise, wenn man ein Brötchen kauft und der Kongress beschließt, dass Brötchenverkäufe verboten sind, dann wäre das ein Problem der Contracts Clause. Es ist auch wieder recht kompliziert, recht detailliert und dabei aber eher technisch, deswegen werde ich da jetzt nicht vertieft drauf eingehen. Ich hoffe, dass da niemand allzu traurig drüber ist. Wenn doch, dann ja, ist das bedauere ich das zutiefst. Der Freitag begann dann auch wieder etwas abwechslungsreicher, nämlich mit meiner Präsentation in der Introduction to American Law Klasse. Genau genommen begann er nicht so ganz damit, denn ich war als letzter dran und es war dann irgendwie auch schon 12:30 oder so und wir waren quasi durch. Aber naja, es gab diverse, wie immer, sehr schöne andere Studierendenpräsentationen. Und ja, offenbar ging es auch noch um ein paar andere Sachen inhaltlich. Aber dann durfte ich eben auch meine Präsentation über den Berliner Mietendeckel halten, die insgesamt, glaube ich, auch sehr, sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, es hat auch Spaß gemacht. Also ist ein interessantes Thema. Man merkt eben auch, dass natürlich gerade in einer Stadt wie San Francisco das Thema Mieten und Begrenzung von Mietenhöhen, dass das schon einen Nerv trifft. Also es ist ja kein reines deutsches oder reines Berliner Phänomen, diese Flucht vom Land in die Städte, sondern es ist ja eigentlich überall weltweit so, dass die Innenstädte immer teurer werden und nicht nur die Innenstädte, sondern dass eigentlich alle Viertel, in denen man halbwegs wohnen kann, also sogar sowas wie Tenderloin, quasi unbezahlbar werden mit Durchschnittsgehältern. Und diese Entwicklung, die erfordert halt unterschiedliche Herangehensweisen und darüber haben wir ein bisschen diskutiert, wie das so ist und gemacht wird. Das Referendum in Berlin war auch ein Thema zur Enteignung der großen Immobilienkonzerne. Das ist sicherlich auch eine Herangehensweise, die ja spannend sein kann und ja, dementsprechend lebendig war halt die Diskussion auch einfach, weil die Leute natürlich auch alle aus unterschiedlichen Hintergründen kommen. Also in Israel zum Beispiel ist der Staat ein großer Landeigner. In den USA ist außerhalb, zumindest außerhalb der Bay Area, sowas wie eine staatliche Regulierung von Mieten wahrscheinlich kaum denkbar. Umgekehrt gibt es dann Länder wie die Ukraine, wo eine Kommilitonin herkommt, die eben ja noch diese sehr starke, ja, diese sozialistische Vergangenheit im Prinzip noch stark vor Augen haben und wo das Thema Enteignung dann wiederum ein sehr heikles ist. Also ganz unterschiedliche Hintergründe, aber spannende Diskussion. Kann man sich nicht beschweren drüber. Danach gab es noch ein bisschen Legal Research and Writing, aber über Research and Writing zu sprechen, ist immer so eine Sache. Damit war dann die Woche unimäßig auch durch. Erfolgreich, glaube ich. Zum Freitagabend habe ich mich begeben nach Oakland. Oakland ist ja nicht weit weg von hier, also einmal über die Brücke, über die richtige Brücke, das ist wichtig. Und dort spielten die Oakland Roots, also das lokale Fußball. Sprich Soccer-Team, ihre erste Runde in den Playoffs. Sie hatten sich nämlich eine Woche zuvor höchst knapp im letzten Spiel für diese Playoffs noch als letzte Mannschaft qualifiziert und mussten dementsprechend ran gegen den Sieger der anderen Ligastaffel, gegen El Paso Locomotive aus Texas. Und ja, natürlich waren die Roots da eher so ein bisschen der Underdog. Und es war außerdem auch ein Auswärtsspiel. Deswegen wurde in Oakland eine Watching Party angeboten. In Deutschland würde man wahrscheinlich Public Viewing sagen, aber wie wir alle inzwischen wissen, heißt ja Public Viewing Leichenschau und das ist insofern nicht der Begriff, den man in den USA benutzt. Jedenfalls zu dieser Watching Party haben wir uns im Innenhof des Tribune Towers getroffen, also des Gebäudes der größten oaklandischen Zeitung. Und ja, ist ein relativ spektakuläres Gebäude, sieht man auch ganz gut. Der Innenhof oder Parkplatz vielmehr ist nicht ganz so spektakulär, aber eine Leinwand war aufgebaut. An die Wand wurde das Spiel auch geworfen. Insofern beste Voraussetzung, nur dass es kein Bier gab. Das war ein bisschen ärgerlich, aber wir haben uns dann was importiert. Ja, relativ ausgeglichenes Spiel mit leichtem Übergewicht für El Paso, würde ich sagen. Aber relativ spät in der Partie dann eben doch die 1-0-Führung für die Oakland Roots. Reichlich überraschend. Und das hat auch gehalten. Sprich, ich werde diesen Samstag wieder nach Auckland fahren können, zu einem anderen Ort diesmal, und werde die zweite Playoff-Runde bewundern dürfen. Und es sind noch alle Chancen auf den Titel da. Das ist ja das Schöne an diesem US-System. Man hat erstmal die Liga. Und sobald die Liga dann durch ist, ist auch alles egal. Und dann zählt nur, ja, gewinnen oder fliegen. Also diese Mischung aus K.O.-System und Ligensystem. Man könnte jetzt denken, okay, dann. Das macht die Liga vielleicht ein bisschen weniger spannend, wenn man nur Siebter werden muss im Prinzip. Aber es hat auch seine unterhaltsamen Seiten. Also zumindest hatte ich einen schönen Freitagabend und hoffe, auch einen schönen Samstagabend zu haben jetzt beim Zweitrundenspiel. Ja, das war soweit der Freitag. Bevor ich aber uns alle ins Wochenende entlasse, haben wir natürlich noch ein Rechtsthema der Woche zu bewältigen. Ich werde gleich ein erleichtertes Aufatmen hören, beziehungsweise nicht hören, denn das ist ja ein asynchrones Medium, wenn ich verkünde, dass ich diese Woche mich nicht mit einem im engsten Sinne Rechtsthema beschäftigen werde. Ich habe das ein bisschen angeteasert letzte Woche. Hier an meiner Uni passiert gerade einiges und das hat zu tun mit dem Gründer dieser Einrichtung, mit Serranus Clinton Hastings. Was da passiert und wieso das so ist. Damit möchte ich mich mal ein bisschen vertieft auseinandersetzen an dieser Stelle. Erstmal allgemein zu Herrn Hastings. Herr Hastings ist ein kalifornischer Rechtsanwalt und Politiker aus dem 19. Jahrhundert, also Anfang des 19. Jahrhunderts geboren, Ende des 19. Jahrhunderts gestorben. Und er war eben auch sehr aktiv, insbesondere in der Bay Area. und ist verantwortlich eben für die Gründung meiner Law School, der UC Hastings, die er quasi durch eine größere Spende finanziert hat. Diese Spende ist so ein bisschen verknüpft mit einigen Auflagen. Unter anderem ist das College nur so halb der University of California zugehörig. Es wird zu Teilen auch selbst regiert. Also es trägt zwar den Titel UC für University of California, aber die anderen UCs sind halt den Regents der UC, also so einem Komitee, komplett unterworfen. Hastings hat neben diesem Komitee noch ein eigenes Komitee. Außerdem steht eben im Gründungsakt, dass das College immer in Sichtweite der Gerichtsgebäude sein muss. Das ist es auch, auch wenn ärgerlicherweise die Gerichtsgebäude halt in einem nicht unbedingt wahnsinnig guten Teil von San Francisco stehen, aber das hat Kollege Hastings damals wohl nicht vorausgesehen. Jedenfalls, dieser Gründungsakt, der ist eben auch, da es eine öffentliche Law School ist, ist eben auch quasi in den Gesetzen Kaliforniens verankert. Sprich, für alles, was mit dieser Law School zu tun hat und was man ändern möchte, braucht man eine Gesetzesänderung. Seit einigen Jahren wird auch hier an der Law School und auch im Auftrag des Dekans und Kanzlers das Wirken von Serenus Hastings sehr genau untersucht. Denn es gab die Anschuldigung, dass er, wie viele andere, leider in der Zeit an Genoziden gegen Native Americans beteiligt war, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das gilt beispielsweise auch für einen Herrn Bolt, nachdem lange die Bolt Hall benannt war, die heute Berkeley Law heißt. Sprich, es gab immer mal wieder auch, ja, sagen wir mal, Entdeckungen in der Geschichte dieser Personen, nach denen Law Schools benannt waren, und dementsprechend dann aber auch Folgen und Umbenennungen. Das ist ähnlich auch bei Stanford, da wird es auch diskutiert, und das ist auch bei Yale nicht anders. Also es gibt eine ganze Menge Law Schools und auch andere Einrichtungen, wo das eben schon so die Frage stellt, ob man sie umbenennen sollte, weil ihre Namensgeber und Namensgeberinnen, aber eigentlich sind es nur Männer, sich in gewisser Weise, sagen wir mal, massiv falsch verhalten haben. Insbesondere was eben ja, sowas wie Genozide angeht. Ne? Das ist ja kein besonders angesehenes Verhalten, möchte ich mal behaupten. Und auch damals wahrscheinlich nicht gewesen, aber halt toleriert habe. Nun ja, zu Herrn Hastings kam dann raus, schon 2017, dass er beteiligt war an Jagden auf Native Americans. Das ist so unangenehm, wie es klingt. Ich möchte auch kaum ins Detail gehen, aber ja, er ist eben direkt und indirekt verantwortlich für zahlreiche Morde an Yuki Native Americans. Das ist der Stamm, der hier in dieser Gegend oder beziehungsweise auf seinen Ländereien oder den Ländereien, die er für sich beansprucht hat, gelebt hat und auch immer noch teilweise lebt. Und ja, mehrere hundert von diesen Yuki Natives sind eben umgekommen in dieser Zeit. Und Herr Hastings hat da ganz massive Aktien drin gehabt. Das ganze Thema ist dieses Jahr wieder aufgekommen, und zwar massiv aufgekommen, vor 2 Wochen, glaube ich. Vor 2 Wochen war es. Da hatte nämlich die New York Times eine Story auf ihrer Titelseite über eine der besten Law Schools des Landes. Das war sehr nett. Und die Frage, ob sie sich umbenennen sollte. In diesem Artikel wurden dann sehr umfangreich die Verbrechen von Serenus Hastings aufgearbeitet und es wurde aufgezeigt, dass eigentlich ja, es relativ schwierig ist, nach moralischen Gesichtspunkten zu sagen, ja, nach dem Mann sollte eine Law School benannt sein, um nicht zu sagen unmöglich. Also klar, es gibt natürlich immer auch Argumente gegen solche Umbenennungen. Es gehört zur Geschichte dazu, er war ein Kind seiner Zeit, solche Sachen. Ich bin ja kein großer Fan dieser Argumentation, denn also eine allgemeine Üblichkeit war es Mitte des 19. Jahrhunderts jedenfalls nicht, Jagden auf Native Americans zu veranstalten und mehrere hundert Leute direkt oder indirekt umzubringen. Ich glaube, darauf kann man sich wenigstens einigen. Selbst wenn man sagt, dass Menschen im Kontext ihrer Zeit betrachtet werden müssen. Selbst wenn man sagen will, dass, sagen wir, Martin Luther gemessen an seiner Zeit kein Antisemit war, weil er sich nur so geäußert hat über Jüdinnen und Juden, wie das eben im Kontext der Zeit üblich war. Das kann man ja von mir aus, ich bin kein Fan der Argumentation, aber das kann man von mir aus ja noch so vertreten. Aber wir reden hier von Massenmörder. Ganz deutlich, wir reden hier von einem Massenmörder. Dementsprechend stimme ich der New York Times völlig zu. Moralisch gibt es keinerlei Grund, eine Law School nach so einem Menschen zu benennen oder benannt zu lassen. Es gibt eine andere Seite, die sehe ich auch als legitim an und als nachvollziehbar an, nämlich, dass man sagt, ja, schon, das ist richtig, aber der Name dieser Law School hat sich eben jenseits von ihrem Gründer entwickelt. Also die UC Hastings ist eine Marke, oder Yale Law oder Bolt Law ist eine Marke, die hat sich jenseits dieser Persönlichkeiten entwickelt und niemand weiß, wer Cyrenus Clinton Hastings war. Das stimmt in gewisser Weise auch. Also der Mann hat natürlich einen Wikipedia-Artikel, aber man schaue in den deutschen Wikipedia-Artikel, der ist sehr übersichtlich in dieser Hinsicht. Der englische ist ein bisschen besser seit dem New York Times-Artikel. Aber ja, also es war vor diesen Recherchen nicht allgemein bekannt, wer das ist. Und es war insbesondere auch nicht allgemein bekannt, wofür er so verantwortlich ist. Das haben diese Recherchen zutage gefördert. Und ja, der Name Hastings ist vor allem bekannt, gerade hier in der Bay Area, für diese Law School, die eben auch einen gewissen Ruf erworben hat, regional in jedem Falle und überregional auch. Also es ist die älteste Law School in Kalifornien. Es ist schon, ja, es ist schon ein Ruf. Also es ist eine renommierte Uni, gar keine Frage. Und gerade hier in den USA sind natürlich die Namen von Einrichtungen und gerade von Universitäten eben sehr, sehr wichtig. Viel wichtiger als die Noten, würde ich sagen. In erster Linie wird auf die Uni geschaut und dann wird erst auf die Noten geschaut. Also die Argumente sehe ich. Dennoch, und am Ende finde ich das gut, hat sich vor einer Woche das Hastings Board of Directors entschieden, dass die Law School umbenannt werden wird. Der nächstmögliche Termin dafür ist der 5. Januar, denn da tritt dann das kalifornische Parlament das nächste Mal zusammen, um neue Gesetze zu beschließen, glaube ich. Ob das so schnell gehen wird, ist die Frage. Es wurde aber angekündigt, dass das Verfahren beschleunigt durchgeführt wird, in jedem Falle. Es ist jetzt so ein bisschen die Frage, was man tut. Also sich an Berkeley Law anhängen wird man eher nicht können, denn dafür sitzt man auch in der falschen Stadt. UC San Francisco wäre der naheliegende Name. Allerdings ist die UCSF bereits eine sehr renommierte Hochschule für Medizin, die eben auch zum Verbund der University of California gehört. Also das könnte schwierig werden. Andererseits hat man mit der UCSF diverse gemeinsame Projekte. Das Gebäude, was hier errichtet wird nebenan, das ist gemeinsam mit der UCSF geplant. Also mein Tipp wäre, wenn ich mich festlegen müsste, dass man sich einigt auf UCSF Law oder wie auch immer, irgendwas in der Richtung. Aber da werden wir bald wieder von hören. Ich wollte es mal erwähnen, ich kann auch sehr empfehlen, die zugehörigen Artikel zu lesen. Also der New York Times Artikel ist grandios recherchiert und grandios lesbar. Und ja, der ist, ich glaube, man kann ihn gratis lesen. Also es ist mit einem Gratis-Account bei den New York Times kann man auf den Artikel zugreifen. Und das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten, wenn man den Namen Hastings eingibt oder Hastings Name oder sowas bei Google eingibt, dann findet man auch viele andere Quellen, Sekundärquellen, die sich damit befassen. Es ist eine interessante Sache und es ist auch ein bisschen lehrreich so, was den Umgang mit Geschichte angeht. Ja. Ich habe für den Moment nicht mehr zu sagen, bin aber offen für Nachfragen und Feedback jeder Art. Das war das nicht so sehr Rechtsthema der Woche. Den Samstag habe ich dann als braver Student der UC XYZ mit Lernen verbracht. Ist tatsächlich so. Es war kein wahnsinnig schönes Wetter. Ich habe nicht wahnsinnig viel gemacht. Ich habe eigentlich nur ein bisschen geschaut, was die Golden Bears so angestellt haben, auswärts in Arizona. Sie haben nichts Gutes angestellt. Sie haben vielmehr eine Serie von Arizona beendet, nämlich, ja, die hatten seit 2 Jahren kein Spiel mehr gewonnen und gegen die Golden Bears haben sie dann tatsächlich gewonnen. Man muss sagen, dass die Golden Bears 23 Spieler, glaube ich, nicht einsetzen konnten wegen Covid-19-Fällen. Aber insgesamt kann man, glaube ich, diese Saison freundlich als nicht allzu erfolgreich bezeichnen. Es gibt noch ein Heimspiel Anfang Dezember. Vorher gibt es noch das große Spiel gegen Stanford, also das Big Game. Das ist ja die große Rivalität, die insbesondere im Football zum Tragen kommt. Morgen tatsächlich, am Donnerstag, ist ein Herren-Fußballspiel zwischen den beiden. Das werde ich mir wahrscheinlich auch zu Gemüte führen. Aber ja, das war so, sagen wir mal, ein sehr überschaubarer Samstag mit sehr überschaubarer Leistung der Golden Bears. Viel mehr Worte möchte ich dazu an dieser Stelle gar nicht mehr verlieren. Er hat verlieren gesagt. Naja, wo wir schon bei Sport waren, kommen wir doch mal zum Essen der Woche. Das Essen der Woche habe ich diesmal im Sinne eines gesunden Ernährungsplans ausgewählt und um diesen Salat etwas zu konterkarieren. Das Essen der Woche sind Pommes. Ja. Also diese frittierten, stäbchenförmigen Kartoffeldinger, die es in diversen Variationen weltweit gibt, die aber ja zumindest, also vielleicht nicht hier erfunden wurden, aber auf jeden Fall sehr ikonisch für dieses Land sind, denke ich. Und gerne aber übersehen werden, weil sie ja meistens nur als Beilage zu irgendetwas dargereicht werden. Ausnahme inbegriffen. Es gibt natürlich die wunderbare kanadische Poutine, also quasi ein Pommesgericht mit Bratensauce und Käse. Und es gibt natürlich Chili Cheese Fries, also so die Tex-Mex-Version der Poutine quasi. Da ist es dann vielleicht mehr die Hauptrolle, die Pommes als solche, aber meistens ist es ja doch eher so eine Nebensache. Warum ich das erwähne, warum ich das zum Essen der Woche mache, einerseits um die Aufmerksamkeit auf diese unterschätzte Beilage zu richten, andererseits aber auch, weil die Garlic Fries, die berühmten, eine Erwähnung in diesem Podcast verdienen. Ich habe sie schon erwähnt, aber sie verdienen noch eine Erwähnung. Garlic Fries sind so der Standard-Snack für Sportveranstaltungen jeglicher Art, weniger von den teilnehmenden SportlerInnen als von den anwesenden Fans. Und ja, es sind Pommes mit Knoblauch, würde ich mal sagen. Also wunderbar simples Gericht eigentlich. Man nimmt die Zutaten, die bei den meisten Menschen, die ich in Deutschland kenne, permanent in der Küche vorhanden sind. Also Knoblauch und Kartoffeln. Keine Zwiebeln, okay, es sind keine Zwiebeln drin. Also nicht alle Zutaten, die permanent in der Küche vorhanden sind, aber zwei der Zutaten, die permanent in der Küche vorhanden sind, gehören da rein. Und dann packt man das so in den Ofen und als Ergebnis, Quatsch, dann packt man so in die Fritteuse natürlich und dann in den Ofen wegen Knoblauch. Und als Ergebnis hat man, ja, Knoblauch-Pommes, Garlic-Fries. Großartiger Snack, hat eine sehr wichtige, eine sehr große kulturelle Bedeutung, würde ich behaupten. Sprich, Sportveranstaltungen riechen ab einer gewissen Zeit oder ab einer gewissen Dauer hier meistens schon ein bisschen nach Knoblauch. Das ist ein spannender Kontrast zu diesem Wurst-Bier-Geruch, den meistens deutsche Sportveranstaltungen nach einer gewissen Zeit annehmen. Aber ja, kann man machen. Also wahnsinnig gesund. Garlic Fries sollte man täglich 3 bis 4 Mal essen. Dann kann man sich auch mal einen Salat erlauben zwischendurch. Das Essen der Woche. Jo, der Sonntag ist dann eigentlich wieder ein etwas dickerer Brocken. Also um diese ganzen Salate, die ich in den letzten Tagen zu mir genommen habe, abzutrainieren, habe ich mich nämlich entschieden, dass ich den Sonntag recht aktiv verbringen werde. Ich wollte ursprünglich ins Asian Arts Museum gehen. Das ist direkt hier gegenüber und soll großartig sein. Da hatten wir nämlich die letzte Woche freien Eintritt als Studierende der UC, ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber leider hatte, ja, hatte der Pöbel am Sonntag auch freien Eintritt. Also es war der erste Sonntag im Monat und deswegen war generell freier Eintritt. Und das führte dazu, dass die Zeitslots, die eben immer noch vergeben werden, aufgrund dieser Pandemie, von der ihr vielleicht gehört habt, dass die alle schon ausgebucht waren, zumindest die am Morgen. Und ich wollte auf jeden Fall morgens dahin, denn das Wetter sollte wunderschön werden. Also kein Asian Arts Museum für mich, weil, ne, bringt ja nichts. Dafür aber Eine Fähre über die Bay nach Sausalito. Sausalito ist das Inselchen, das Örtchen gegenüber, also auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge. Und für $7 oder $7.50 kann man vom Hafen von San Francisco wunderbar eine Fähre dahin nehmen. Dauert eine halbe Stunde und schon ist man da. Dieses Örtchen, das versprüht so ein bisschen so spanische Vibes, habe ich festgestellt. Also es ist so ein bisschen wie so eine spanische Touristenstadt am Strand. So vielleicht auf Mallorca oder sowas, so kann man sich das vorstellen. Es ist eben vielen kleinen Läden, Cafés, Eis, schöne, nicht Strandpromenade, aber Küstenpromenade und ja, ist einfach alles sehr entspannt. Also es ist so ein Ort, wo man am Wochenende mal hinfährt, wenn man sich entspannen will. Oder aber, wenn man, wie ich, sich nicht entspannen will, sondern sich massiv belasten will. Das habe ich getan, indem ich hatte einen Tipp bekommen, dass es in Sausalito diverse geheime Staircases gibt, also Treppenhäuser quasi, wobei die Übersetzung etwas irritierend ist. Es sind nämlich keine Häuser. Also diese Staircases, die sind hier in der Bay Area aufgrund des hügeligen Terrains sehr verbreitet. Das sind einfach ja so Treppenabschnitte über mehrere Absätze, die irgendwo hochführen oder irgendwo runterführen und meistens zu sehr sehenswerten Ausblicken führen. Und in Sausalito gibt es ein Staircase, das in die Marin Headlands führt. Die Marin Headlands, das ist so das, die Gegend über der Golden Gate Bridge, könnte man sagen. Also so ein bisschen ein kleines Gebirge, Mittelgebirge mit ein paar Hügeln und spektakulären Ausblicken. Und da wollte ich hin. Da kommt man aber nur hin, wenn man ein Auto hat, wenn man mit dem Bus fährt oder wenn man Treppen benutzt. Und leider habe ich dann irgendwann festgestellt, dass das gar nicht so wenige Treppen waren. Also ich bin auf jeden Fall auf eine vierstellige Anzahl an Stufen gekommen. Meine Oberschenkel und alles andere haben sich sehr bedankt, aber irgendwann war ich dann oben in den Marin Headlands und habe den Slacker Trail in Angriff genommen, unter anderem. Es gab auch den Julian Trail, aber den Julian Trail habe ich mir für einen besseren Tag aufgehoben. Slacker Trail, der führte mich so ein bisschen rum um den Slacker Hill und obendrauf auf den Slacker Hill und zu wahnsinnigen Ausblicken. Also ich bin natürlich wahnsinnig gut darin, Ausblicke und Fotos zu beschreiben. Es ist im Prinzip so, man schaut in ein Tal runter und da ist dann die Bucht und da ist dann so eine rote Brücke, das ist die Golden Gate Bridge. Auf der anderen Seite sieht man San Francisco und links sieht man Oakland und die Oakland Bay Bridge und das Ganze eben relativ weit und unter einem weiten Horizont, weil die Aussicht eben einfach eine sehr gute ist. Also jetzt hat man eine klare Vorstellung, finde ich, davon, wie das so sich gestaltet, wenn man sich das nach meinen sehr malerischen Worten oder lautmalerisch nicht, aber nach meinen sehr eindrücklichen Worten nicht vorstellen kann, dann wird man wohl vorbeikommen müssen und mir sagen, dass man diese Tour machen möchte. Ich komme gerne nochmal mit, denn das war alles sehr, 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 sehr beeindruckend. Ich bin dann da wieder runtergegangen zur Golden Gate Bridge und das erste Mal tatsächlich zu Fuß über diese Brücke komplett. Ich bin da einmal halb drüber, da war das Wetter aber nicht so richtig toll und das ist, in der Mitte dieser Brücke wird es dann wirklich sehr unangenehm. Also nicht in der Mitte der Fahrspur, sondern in der Mitte, naja, ihr versteht schon alle. Und ja, diesmal habe ich es komplett geschafft. Das Wetter war halt auch wesentlich besser, also um alle neidisch zu machen. Wir hatten so 23, 24 Grad, würde ich sagen, den Tag über. Und bin dann aber doch, also von der anderen Seite der Brücke aus, bin ich dann doch mit dem Bus zurückgefahren nach Kalifornien, wollte ich schon sagen, zum McAllister Tower, weil das wäre dann doch ein bisschen sehr weit gewesen. Am Ende hat mein Tacho irgendwas von 22,5 Kilometern, glaube ich, gezeigt. Also ganz ordentliche Strecke insgesamt und ich war dann auch rechtschaffen erschöpft und habe mir noch so nepalesische Dumplings besorgt und New York Cheesecake, eine sehr merkwürdige Mischung von Essen jedenfalls, aber Salat war auch dabei. Aber war alles sehr, sehr, sehr gut und sehr gesund und ne, war ein großartiger Sonntag und ich werde meine Erkundung der Marin Headlands auf jeden Fall sehr bald fortsetzen und werde davon sicherlich auch an dieser Stelle berichten, denn der Herbst, der scheint bislang noch nicht so richtig anzukommen, also habe ich noch viel Zeit. Und jetzt versuche ich das letzte Mal diesen Abschnitt dieser Episode zu beenden. Es wäre jetzt sehr einfach, wenn ich... Achso, ich habe noch eine Sache zur Chronik vergessen. Die 49ers haben am Sonntag verloren gegen die Arizona Cardinals. Das sieht gar nicht so gut aus im Kampf um die Playoffs, aber so ist das Leben nun mal. Es wäre jetzt sehr einfach, wenn ich einfach die Marin Headlands als Ort der Woche nehmen würde. Aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht, denn das habe ich letzte Woche schon so ähnlich gemacht und daraufhin habe ich diverse beleidigte Zuschriften erhalten und ja, wem mache ich was vor? Es hat keinen interessiert. Aber es kam mir trotzdem unfair vor, dass ich einfach so den Ort der Woche mit so einer anderen, einem anderen Teil des Podcasts verquicke. Deswegen gibt es wieder einen richtigen Ort der Woche und dieser Ort der Woche ist diesmal Oakland. Ja, auch Oakland habe ich schon erwähnt und auch Oakland habe ich vorher schon mal in der Folge erwähnt und ich habe sicherlich schon das ein oder andere erzählt, aber ich fand, es hat es verdient, einfach so ein bisschen ja, Raum zu bekommen. Denn mir ist neulich mal wieder aufgefallen, dass die Stadt so als Anhängsel von San Francisco oft wahrgenommen wird, außer vielleicht bei Baseballfans. Das ist aber nicht der Fall. Also Oakland ist auf der anderen Seite der Oakland Bay Bridge, die sehr praktisch benannt ist, denn sonst würde man sich ja fragen, was auf der anderen Seite der Bay Bridge ist. Deswegen hat man gesagt, ja, es ist die Oakland Bay Bridge, also ist da Oakland. Und ja, wie auch immer. Jedenfalls ist Oakland auf der anderen Seite der Oakland Bay Bridge und ist eine Großstadt mit unter 500.000, also 450.000 Einwohnern sind es. Und die Bevölkerung ist eben relativ divers. Das ist erstmal so das eine sehr einprägsame Merkmal von Oakland. Oakland hat eine sehr spannende afroamerikanische Geschichte. Und Oakland hat auch eine sehr spannende Geschichte mit asiatischen, insbesondere chinesischen Einwanderern. Also gerade dieser Background ist eben sehr spektakulär. Und das andere, was vielleicht erwähnenswert ist oder definitiv erwähnenswert ist über Oakland, ist auf jeden Fall auch der Sport. Wie gerade schon erwähnt, die Oakland Athletics mit vollem Namen sind das eigentlich in normalen Saisons erfolgreichste Baseballteam aus der Bay Area. Also gerade in den 80ern waren sie eben ja sehr, sehr, sehr erfolgreich und haben auch diverse World Series gewonnen, wie in aller Bescheidenheit die amerikanische Meisterschaft heißt. Was es nicht mehr gibt, leider, ist ein Footballteam. Die Oakland Raiders sind ja, wie die Interessierten wissen werden, vor 2 Jahren nach Las Vegas gezogen. Und auch die Golden State Warriors spielen inzwischen wieder in San Francisco, nämlich im Chase Center. Sprich, so zwei der großen Sportattraktionen hat Oakland auch schon wieder verloren. Das heißt aber auch, dass die Oakland Roots vielleicht noch ein bisschen mehr Erfolg brauchen. Also der amerikanische Sport, der ist ja so gestaltet, dass man nicht wirklich aufsteigen kann, aber man kann sich natürlich einen Namen machen. Also, wenn die Oakland Roots jetzt irgendwie genug Leute ziehen und spannend genug sind, dann werden sie vielleicht irgendwann in die Major League Soccer aufgenommen. Ja, was gibt es noch über Oakland zu sagen? Es gibt einen Hafen in Oakland. Der ist auch relativ groß und spektakulär. Also es ist, glaube ich, der dritt- oder viertgrößte Hafen der USA sogar. Ist wesentlich größer als der von San Francisco, der ja im Prinzip vor allem ein Touristenhafen ist. Und allgemein ist Oakland auch relativ industriell geprägt, zumindest in seinem Westteil, der eben an die Bay angrenzt. Und ja, das ist eben. Also Oakland wird sehr als, ich sag mal, in Anführungsstrichen Ghetto wahrgenommen oft, als sehr gefährlicher Ort. Das ist in Teilen sicherlich auch wahr. Also die Probleme, die San Francisco hat, sind in Oakland nochmal schärfer vorhanden. Obdachlosigkeit, Drogen, Kriminalität mit Schusswaffen auch insbesondere, das gibt's alles. Also die Menschen sind dort tendenziell noch ein bisschen ärmer, was das Einkommen angeht. Die Mieten sind aber dabei nicht deutlich geringer und allgemein die Lebenshaltungskosten nicht. Also es ist kein ungefährlicher Ort in Teilen. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass man irgendwie sofort, wenn man auf die Straße geht, erschossen wird. Es gibt wunderbare Gegenden im Zentrum von Oakland. Lake Merritt ist eine sehr, sehr, sehr schöne Gegend und auch sonst kann man da durchaus viel auch an spannender Architektur sehen. Und das Chinatown zum Beispiel ist auch ein sehr schönes. Also San Francisco hat natürlich auch ein bekanntes Chinatown, aber das von Oakland ist eben, es ist nicht so voll, es ist nicht so, ja, Freizeitparkmäßig, ne? Es ist ein bisschen echter. Und ja, also es ist einfach eine Stadt, die schon diverse Sachen zu bieten hat und die auch ein sehr eigenständiges Flair hat, würde ich sagen. Also wenn man hier ist, ein Besuch in Oakland ist Pflicht, würde ich sagen. Auch wenn man es vielleicht am Ende nicht mag, aber gesehen haben sollte man es definitiv mal. Das ist das Ort der Woche Oakland. Vielleicht gehe ich bei Gelegenheit nochmal auf einzelne Teile von Oakland ein bisschen genauer ein, wie ich es ja bei San Francisco auch versuche zu tun. Den Montag habe ich größtenteils mit Civil Procedure verbracht, wie immer. Und ich will nicht gelangweilt klingen. Ich bin auch nicht gelangweilt. Es ist immer noch interessant. Interessant, aber es ist natürlich auch anspruchsvoll vom Material her. Und ich weiß halt, dass auch Civil Procedure ein bisschen trocken ist, wenn man nicht gerade etwas nerdig im Bereich des Zivilprozessrechts drauf ist, wie man es mir vielleicht nachsagen könnte. Und insofern will ich da gar nicht so vertieft drauf eingehen. Also ich werde gleich nochmal, wenn wir es ja die Woche gemacht haben, aber das mache ich dann im Kontext des Mittwochs. Dienstag war ein bisschen mehr los. Dienstag nämlich hatte ich mein erstes virtuelles Treffen mit meinem neuen Mentor. Wir haben ein Mentoring-Programm an der UC. Ich weiß nicht, wie sie heißt, an der UCX. Und ich wurde zugeteilt einem ehemaligen LLM-Studenten aus Deutschland auch, der lange in Kalifornien dann im Techniksektor gearbeitet hat und eben auch im Bereich des Datenschutzrechts. Also sagen wir mal so einige Gemeinsamkeiten in seinem Profil hat mit mir. Und dieses Mentoring-Programm soll eben dazu dienen, dass man so einen kleinen Start ins Networking findet. Der Networking ist hier wohl der schnellste Weg zu Jobs, zu Karrieren und zu allem anderen. Viel mehr als irgendwelche Examensnoten, wie es ja in Deutschland der Fall ist. Was daran liegen mag, dass es hier keine Examensnoten gibt. Also das Bar-Exam kann man bestehen oder nicht bestehen. Die Uninoten gibt es schon, aber das ist bei mir sehr relativ, da ich ja nicht nach dieser Kurve benotet werde, also nicht in Relation zu den anderen, sondern da LLMs ja gesondert benotet werden. Insofern. Ja, ist Networking auch für mich der beste Weg. Und daher war ich auch sehr dankbar, meinen Mentor kennenzulernen. Wie gesagt, es gilt ja hier weiterhin keine Namen und keine Strukturen. Aber ich glaube, wir haben uns gut unterhalten. Ich habe ein paar spannende Informationen bekommen. Ich hoffe, ihr fand es auch ganz nett. Und jedenfalls werden wir das sehr bald wiederholen, im Dezember denke ich, dann auch über Zoom. Und ich hoffe, da noch einiges draus mitnehmen zu können. Also ich bin jetzt gerade schon ein bisschen dabei, ein paar Leute zu kontaktieren, die spannende Erfahrungen gemacht haben in dem Bereich, in dem ich mich auch selber sehe und in dem ich auch schon tätig war. Und ja, allmählich fängt so der Zeitraum an, wo ich beginne zu überlegen, wofür ich mich bewerbe und auch Bewerbungen zu schreiben. Man muss sagen, ich bekomme inzwischen auch die ersten Angebote, also die ersten Nachrichten kommen über Indeed und LinkedIn und ähnliche Plattformen. Die allererste Nachricht, die ich hier auf Indeed bekommen habe, war, glaube ich, ja, wir glauben, sie sind ein ganz tolles Match für unsere Associate-Position, die wir ausgeschrieben haben, nach ihrem Profil und so, das passt alles perfekt. Dachte ich, ja, klingt doch interessant, habe ich mal gegoogelt und bin auf die Website gegangen und habe gesehen, ah ja, die machen Schifffahrtsrecht. Ich scheine nach meinem Lebenslauf also ein wahnsinnig guter Kandidat für Schifffahrtsrecht zu sein. Ich kenne den Unterschied zwischen Boat und Ship nicht, außer dass das eine größer ist und das andere nicht, aber scheint so zu sein. Als nächstes hat sich dann der AAA gemeldet, das ist der ADAC der USA, und da ich ja immerhin, glaube ich, ein- oder zweimal ohne Fahrlehrer Auto gefahren bin, bin ich auch da perfekt geeignet für. Also alles ganz, ganz großartig jedenfalls. Nein, aber ich freue mich ja natürlich schon, wenn Angebote kommen und mal gucken, wie das weitergeht. Ja, das war jedenfalls der Beginn meines Dienstags und dann hatte ich natürlich noch ein wenig Unterricht, nämlich Constitutional Law. Aber da haben wir nur das besprochen, was wir eh schon besprochen hatten. Also wir haben nur so geschaut, quasi, was zuletzt irgendwie Thema war, so die Limits oder die Begrenzungen in der Macht des Präsidenten und des Kongresses. Und was die Staaten dürfen, was die Staaten nicht dürfen. Also es fügt sich langsam alles so ein bisschen zusammen zu dem berühmten Big Picture, was wir am Ende der Kurse jeweils haben sollen. Und ja, man merkt, die Examina, sie kommen näher. Und schon haben wir die Zeitschleife beendet. Wobei es, glaube ich, keine Zeitschleife ist, wenn sie beendet ist, ne? Es ist dann ja quasi ein geschlossener Kreis. Nein, ist es auch nicht, weil ich ja nicht auf den letzten Mittwoch zurückgehe, sondern auf den heutigen Mittwoch. Nun sind wir also in der Gegenwart angekommen, meine Freundinnen und Freunde. Es klingt sehr, sehr unangenehm, wenn ich die Leute so anspreche. Zumal man ja auch nie weiß, wer zuhört. Vielleicht hören ja auch Feindinnen und Feinde zu. Jedenfalls, der Mittwoch, der heutige Mittwoch, Professional Responsibility, war der Beginn meines Tages. Es ging um das wahrscheinlich Wichtigste im Recht und allgemein in juristischen Jobs, nämlich das Geld. Und es ging insbesondere um Stundensätze und die Bezahlung im Allgemeinen. Also so ein bisschen großes Takeaway aus der Vorlesung war, dass man sich nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig bezahlen lassen sollte. Da bin ich voll dafür und auch nicht dagegen. Also schöne Sache. Und CivPro, Civil Procedure, als das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich mich hier hingesetzt habe und dann irgendwann einen Salat gegessen habe, um dann das hier aufzuzeichnen. Civil Procedure, da haben wir gelernt, was man denn noch so alles machen kann, wenn man denn schon ein Urteil hat. Also natürlich, was man machen kann, wenn man ein Urteil gegen sich hat, denn wenn man ein Urteil vor sich hat, dann muss man ja nichts mehr machen. Also dann muss man schon noch was machen, aber das ist langweilig. Wenn man ein Urteil gegen sich vor sich hat, gibt es natürlich die Berufung, darüber haben wir aber nicht gesprochen. Man kann unter Umständen auch sagen, da hat die Jury sich aber so fett geirrt, dass man das hier auf jeden Fall ändern sollte. Und das nennt sich ein, ja, wie nennt sich das? Das nennt sich eine, man kann entweder eine Motion für eine neue Verhandlung, also für ein New Trial anbringen. Das wäre dann quasi, dass man von vorne anfängt mit dem Jury Trial, mit einer neuen Jury natürlich. Oder man kann sagen, na komm hier Richter, das Recht ist so klar auf meiner Seite, du musst jetzt, obwohl die Jury gegen mich war, du musst jetzt für mich urteilen. Das gibt's auch. Also das sind so ein bisschen Möglichkeiten, die man eben anbringen kann. Ist alles sehr limitiert, weil eigentlich das Urteil der Jury Verfassungsrang hat. Sprich, eigentlich darf ein Richter nicht das Urteil der Jury rückgängig machen. Deswegen gibt es da bestimmte Regulierungen zu, aber da mache ich vielleicht mal ein Rechtsthema der Woche Special draus. So irgendwie eine Stunde lang nur Zivilprozessrecht oder so. Ich glaube, das wird sehr viele Zuhörer finden und Zuhörerinnen und alles. Und ja, genau. Wer da dazu gehört hat, gehört definitiv zu meinen Feindinnen und Feinden. Ja, das war jedenfalls mein Mittwoch. Jetzt bin ich fertig mit der Woche und sie hat mir Spaß gemacht. Und euch hoffentlich auch. Ich bin mir sicher, die nächste Woche wird mir auch Spaß machen. Morgen ist Veterans Day. Bitte Huldigt einem Veteranen, einer Veteranin eurer Wahl und denkt dabei daran, dass ich morgen frei habe. Das würde mich freuen, wenn ihr das tut. In China ist Singles Day. Das ist bestimmt auch schön. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Oder es ist okay. Ne? Also es spricht da nichts dagegen, wenn man die richtige Person noch nicht gefunden. Ich schweife ab. Ich schweife deutlichst ab. Also, der Mittwoch ist vorbei. Damit ist auch diese Folge des Podcasts vorbei. Und da ich nicht ewig hier sitzen will, um einen viel zu lang geratenen Satz auf irgendeine Weise zu beenden, von dem ich nicht weiß, was ich eigentlich an dessen Ende aussagen möchte, werde ich an dieser Stelle einen Punkt machen und würde mal sagen, wir hören voneinander.